Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2024. Schön, dass wir uns auch zum Anfang dieses Jahres hier wieder zum Gottesdienst treffen können, Gottesdienst feiern können. Und ich finde es klasse, dass Gott hier mitten unter uns ist. Er sagt in seinem Wort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter uns. Und ich zähle hier mehr als zwei oder drei. Von daher freue ich mich, dass der lebendige Gott hier mitten unter uns ist. Ich möchte noch am Anfang der Predigt ein Gebet sprechen. Gott, wir loben und preisen dich. Du bist ein lebendiger und erfahrbarer Gott. Und du liebst uns so sehr. Und ich danke dir dafür, dass wir auch dieses Jahr mit dir beginnen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du einen jeden von uns siehst. Du weißt, was uns beschäftigt. Du siehst uns durch und durch. Du hast uns lieb. Und wir vertrauen dir und möchten mit dir in dieses neue Jahr gehen, wollen auf dich hören, was du uns zu sagen hast. Und leite und führe du uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Alles in Liebe, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist die Jahreslosung von 2024. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, die dürft ihr gerne zeigen. Wenn man diese Jahreslosung so sieht, dann klingt sie ja recht harmonisch und leicht, oder? Und viele von uns würden sagen, ist doch klar, unser Leben soll durch diese Liebe geprägt sein. Doch spätestens, wenn man sich diesen Vers ein zweites Mal anschaut und durchdenkt oder genauer hinsieht, wird einem vielleicht bewusst und klar, was für ein weitreichender Anspruch auch diese Mahnung hat. Alles soll in Liebe geschehen. Unser Reden und unser Denken, unser Tun und unser Lassen und auch der Umgang mit unseren Mitmenschen und mit der Schöpfung. Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wie so oft ist das nicht die Theorie das Problem, oder? Sondern die Praxis. Alles, was ihr tut, schreibt Paulus, geschehe in Liebe. Alles, wirklich alles? Meine Arbeit? Alle Begegnung im Laufe des Tages? Wie soll das denn aussehen? Wie soll das denn gehen? Wie kann das in meiner Familie, wie kann das in meiner Nachbarschaft, ja auch hier in der Gemeinde aussehen? In meinem Berufsalltag, in der Schule, in der Uni? Ich möchte mit euch diesen Vers nochmal etwas genauer anschauen. An wen dieser Vers auch als erstes geschrieben worden ist, damit man verstehen kann, was dahinter sich verbirgt. Es ist nämlich eine Textzeile aus dem ersten Korintherbrief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde und Korinth geschrieben hat. Und um diesen Vers etwas besser zu verstehen, müssen wir auch die Umstände der damaligen Gemeinde in Korinth kennen. Nämlich in der Zeit, in der der Apostel Paulus gelebt hat, war Korinth eine der größten Städte des damaligen Reiches von Rom. Es war eine große und wichtige Handelsstadt im damaligen Griechenland. Es war ein Treffpunkt, wo viele Handelswege sich trafen und wo nicht nur viele Stoffe und Waren und auch Essensarten nach Korinth dann gebracht worden sind, sondern wo auch viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenkamen. So gab es in Korinth damals Italiener, Griechen, Juden und auch Afrikaner. Es gab die gehobene Schicht der Politiker, aber auch der unteren Schicht der Sklaven. Es gab Bauern, es gab Kaufleute, es gab Reiche und Arme. Und dadurch, durch diese bunte Vielfalt, gab es natürlich auch viele Sprachen, Kulturen und auch Werte, die dort zusammentrafen. Viele der Korinther glaubten und verehrten unterschiedliche Götter. Außerdem war Korinth damals bekannt, dass sie eine sehr unmoralische Stadt gewesen war. Die Gründe dafür waren zum Beispiel der Tempel der Aphrodite. Das war die römische Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Und gekoppelt mit dieser Religion waren Tempel, Prostitution und allerlei sexuelle Rituale an der Tagesordnung. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, damit ihr zuordnen könnt, wo das liegt, dieses Korinth, hier links außen. Der Apostel Paulus besuchte Korinth auf seiner zweiten Missionsreise durch den gesamten Mittelmeerraum. Und er blieb dort in Korinth etwa 1,5 Jahre, um dort zu arbeiten, zu missionieren, und dann gründete er auch diese Gemeinde in Korinth. Und genauso bunt wie diese Stadt war an Nationalitäten, so bunt war auch diese Gemeinde. Es kamen daher in dieser Gemeinde unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe, Kulturen, Werte, Moralvorstellungen zusammen. Und diese junge Gemeinde hatte damals noch nicht so viel Ahnung, weil sie waren ja recht frisch im Glauben, wie das Leben als Christen aussehen soll. Paulus hat sie in diesen 1,5 Jahren gelehrt, ihnen erzählt, was Jesus Christus getan hat, was Gott sich von uns wünscht. Aber trotzdem sind sie noch ganz jung im Glauben und haben immer wieder Fragen, und so schreiben sie Paulus immer wieder auch Briefe. Und Paulus beantwortet ihnen ihre Fragen, und so schreibt er unter anderem auch den 1. Korintherbrief und nutzt auch diese Gelegenheit, um diesen Brief ihnen etwas näher von dem, was Gott wichtig ist, weiterzugeben. Die guten Wahrheiten Gottes. Er lehrt sie. Und auch spannend ist ein Kapitel, wo er einen Text schreibt im Kapitel 11, 17 bis 34, wo er sie nochmal ermahnt, wie man das Abendmahl würdig gemeinsam feiert. Denn dort hatten sie auch etwas Probleme. Denn die Reichen der Gemeinde, die kamen frühzeitiger zum Gottesdienst, weil sie das konnten, und haben schon mal mit diesem Abendmahlsessen begonnen und haben sich die Bäuche vollgeschlagen. Und etwas später kamen dann die Armen, weil sie noch arbeiten mussten, und hungrig, und kamen zu einem fast leer gegessenen Tisch, und es war wenig übrig geblieben. Und diese Abendmahlskultur, die haute einfach nicht hin, so wie Paulus es ihnen gesagt und gelehrt hatte. Und wenn man diesen 1. Korintherbrief mal durchliest, kann man lesen, wie doch viele dieser jungen Gemeindemitglieder oft sehr selbstsüchtig gelebt und gehandelt haben. Jeder diente und liebte zuerst sich selbst und dachte nicht an den Nächsten. Und so feierten sie auch immer wieder Gottesdienste, die so halb im Chaos endeten, weil jeder wollte sein Anliegen oder seinen Punkt oder seine Gabe zuerst in diesen Gottesdienst einbringen. Es gab auch oft Zank, es gab oft Streit. Teilweise gingen sie vor Gericht mit Gemeindemitgliedern, wenn sie etwas, was sie haben wollten, nicht durchgedrückt bekommen haben. Sie verhielten sich ja wie fast kleine Kinder. Und daher kann man wirklich sagen, in dieser Gemeinde in Korinth ging es oft drunter und drüber, und Paulus hatte ganz schön was mit ihnen zu tun. Es war auch eine herausfordernde Gemeinde. Wie gesagt, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten kamen zusammen, und das führte automatisch dann natürlich auch zu Stress, zu Spannung, auch zu Konflikten. Und so wurden manche Gemeindemitglieder auch dann etwas unsicher in ihrem Glauben. Was war denn jetzt erlaubt und was war nicht? Und genau in diese Situation schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth diesen 1. Korintherbrief, um ihnen Orientierung nochmal zu geben. Und dieser Brief hat 16 Kapitel, also ein etwas längerer Brief. Und dann zum Schluss, am Ende dieses Briefes, gibt er ihnen nochmal ein paar wesentliche Anweisungen. Und hier am Ende des Briefes in Kapitel 16 betont Paulus nochmal, was ihm besonders wichtig ist. Zwischen all den Reiseplänen, die er noch vorhat, und Ermahnung und Grüßen, kommen dann 2 Verse, die es in sich haben, worunter auch ein Vers die diesjährige Jahreslosung ist. Und die möchte ich gern mit euch anschauen. Bitte die nächste Folie. Hier lesen wir 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Da schreibt Paulus am Ende des Briefes zu den Korinthern: Seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus gibt ihnen hier also nochmal auf den letzten Metern nochmal ein paar Ansagen mit, die sie sich merken sollen, die das zusammenfassen, was er voran schon auch geschrieben hat. Seid wachsam. Paulus sagt ihnen nochmal, hey Leute, passt auf. Seid wachsam vor falscher Lehre, vor Irrlehre. Und so ist es. Wir Christen müssen auch immer wieder aufpassen und wachsam, geistlich wachsam sein. Gemeint ist Augen auf, aufpassen, bereit sein. Und wofür oder warum? Ich will mal zwei Bibelstellen nennen. Matthäus 26, 41, dort heißt es, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Ja, wir leben in einer Welt, die herausfordernd ist, wo es Versuchungen gibt, die uns vom Glauben abbringen wollen. Oder 1. Petrus 5, Vers 8, da heißt es, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, es gibt den Teufel und der will uns von Gott abhalten, wegbringen und davon abhalten, auch die guten Gebote, die guten Wahrheiten Gottes mehr und mehr zu verinnerlichen. Deswegen müssen wir wachsam sein. Den zweiten Punkt, den Paulus hier nennt, steht fest im Glauben. Lasst euch nicht im Glauben verunsichern, will er ihnen damit sagen. Und diese Standhaftigkeit, die kann man nicht aus sich selbst heraus produzieren, sondern die geschieht, indem man fest in Jesus verankert und verwurzelt ist, indem man treu und fest in ihm bleibt und an ihm dran bleibt, beharrlich bemüht, Gottes Gebote zu befolgen und Jesus Christus ähnlicher zu werden, dass ich Gott vertraue in allen Belangen meines Lebens. Und das, dieser Grund, dieser Glaube, dieses Wort Gottes gibt mir dann Sicherheit, Standfestigkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und den dritten Punkt, den er hier noch nennt in Vers 13, seid mutig und stark. Paulus fordert die Gemeinde damals auf, aber auch uns, dass wir stark und mutig sein sollen. Warum? Weil Gott bei uns ist. Mit und durch ihn ist es möglich, stark und mutig zu sein. Auch heute, auch in diesem Jahr 2024. Und ähnlich drückt er das in dem Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 10 aus. Da schreibt der Apostel Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir können stark und mutig sein, weil wir einen Gott haben, der stark und mutig ist. Und auch Paulus durfte das immer wieder in seinem Leben erfahren. Auch er, dieser starke Apostel, hat gemerkt, dass er nicht stark genug ist für alles. Auch er hat Schwächen gehabt. Auch er hat gelitten. Er hat gemerkt, dass seine Kräfte irgendwo am Ende sind, aber er hat immer wieder neue Kraft durch Gott bekommen, indem er an Jesus dran geblieben ist. Je enger das Verhältnis zu Jesus Christus ist, desto stärker darf unser Glaube werden. Und dann in Vers 14 folgt die diesjährige Jahreslosung. Dort heißt es, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Allein die Liebe ist entscheidend. Die Liebe soll die Grundhaltung und die Motivation in der Gemeinde, der damaligen Gemeinde sein, in Korinth, in all ihrem Handeln und Tun. Und auch schon vorher betont Paulus diese Liebe. Nämlich, wenn man drei Kapitel vor Vers 16 schaut, da spricht genau Paulus schon von dieser Liebe. Da sagt er, nur die Liebe gibt den Handlungen ihren wahren Wert. Wenn ich noch so die schönsten klingenden Worte sprechen würde, aber ohne Liebe, dann wären sie nur mechanisch oder leer. Selbst der größte Glaube, selbst der größte Verzicht, selbst das größte Leiden wäre es ohne diese Liebe, nützte es nichts. Diese Liebe verändert alles. Durch diese Liebe bekommen Worte Inhalt. Da bekommt der Glaube ein Ziel. Und selbst das schwierige Durchhalten, das Leiden, kann dann anderen ein Vorbild sein und dienen. Aber was ist es denn eigentlich hier für eine Liebe, die Paulus schreibt? Wenn man sich den Vers mal genauer ansieht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, da verwendet der Apostel Paulus hier ein spezielles Wort für diese Liebe, in der alles geschehen soll. Denn anders als bei uns im Deutschen gibt es im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst worden ist, vier Begriffe für diese Liebe. Ich habe sie euch mal mitgebracht mit der nächsten Folie. Und zwar haben die Griechen vier Worte. Einmal Eros, Das ist die erotische Liebe, die nach Sehnen und Verlangen. Dann gibt es die Storge, die familiäre Liebe, die Eltern für ihre Kinder empfinden und auch umgekehrt. Und dann gibt es Philia, die freundliche, zugewandte Liebe, dass man jemand gerne mag. Und dann gibt es die Agape, die gottgeschenkte, allumfassende, göttliche Liebe. Und ich habe uns mal den griechischen Text hier oben mitgebracht und da sieht man auch rot geschrieben Agape. Also hier in unserem Text wird die Begrifflichkeit, die letzte im Text hier bei mir erwähnte, Agape genannt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, besonders der Apostel Paulus und auch Johannes schreiben in ihren Briefen sehr viel über diese Liebe. Meistens, wenn sie diesen Begriff verwenden, ist es diese Agape-Liebe. Und sie meinen damit eine selbstlose Liebe. Eine Liebe, die ihren Ursprung nicht in dem Menschen hat, sondern in Gott. Agape ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Agape ist die Liebe, die von Gott in unser Leben hineinkommt, die in unser Leben hineingegossen wird. Sie ist eine Liebe, die sehr klar und wahrhaftig ist. Und wie schon erwähnt, wenn wir ein paar Kapitel davor schauen, spricht der Apostel Paulus in 1. Korinther 13 davon, was diese Liebe ausmacht. Es ist dieses berühmte Hohelied der Liebe, die auch immer wieder bei einigen Trauungen, bei Hochzeiten gelesen wird. Paulus schreibt über diese Liebe, die wir mit Jesus Christus verbunden haben, erfüllt werden können. Ich habe sie euch mal mitgebracht hier, die Verse 4 bis 7, mal mit der nächsten Folie bitte. Da schreibt er, diese Liebe, diese Agape ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Paulus erinnert hier die Korinther daran, dass als allererstes diese Liebe Gottes das Ziel und der Sinn auch unseres christlichen Lebens ist. Diese Liebe ist nicht nur für einen selber gedacht, sondern sie ist für alle da. Gottes Liebe ist selbstopfernd und bedingungslos. Und sie sucht nicht das Ihre, sondern sie sucht das, was Gottes Willen entspricht. Und diese Liebe lässt sich nicht beseitigen. Sie hört niemals auf. Denn alles, was Gott tut, mit uns und auch in dieser Welt, geschieht genau durch diese Liebe. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Diese Liebe in sich selbst ist Gott selber. Die Quelle der Liebe ist für Paulus Gott selbst. Diese Agape ist für Paulus schlussendlich die Liebe Gottes. Und so schreibt es auch der Johannes in 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben Vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist doch auch entspannend zu wissen, oder? Dass wir nicht aus uns heraus diese Liebe produzieren müssen, sondern wir können und sollen zuerst diese Liebe von Gott empfangen, um sie dann anderen weitergeben zu können. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie eine Brunnenschale, wo etwas dann hineinfließt und dann auch wieder über hinaus rausfließt. Wir werden dann sozusagen wie ein Kanal. Das, was von Gott zu uns kommt, können wir weiter fließen lassen zu anderen. So sieht es auch der Apostel Paulus. Diese Liebe startet bei Gott. Von ihm geht sie aus und kommt dann zu uns Menschen. Deshalb ist es auch Weihnachten geworden, was wir vor wenigen Wochen gefeiert haben. Gott hat sich in Jesus Christus selbst auf den Weg zu uns Menschen gemacht. Und was ist der Grund? Liebe. Aus Liebe zu uns kam Jesus Christus hier als kleines Kind auf diese Welt. Und obwohl wir ihn vielleicht gar nicht gesucht haben oder ihn noch gar nicht kannten, machte Gott sich zuerst auf die Suche zu uns aus Liebe. Und schlussendlich gab Jesus Christus sein Leben für uns. Er ging für uns bis ans Kreuz, damit wir Frieden mit Gott haben, damit wir Vergebung haben und ein neues und ewiges Leben. So sehr liebte uns Gott, dass Jesus Christus auf diese Erde kam und für uns starb. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist zum Himmel auf, zu Gott gestiegen. Das dürfen wir auch später im Abendmahl bedenken und feiern. Was für eine Liebe, diese Agape-Liebe, die wirklich selbstlos und aufopfernd ist. Alles, was ihr tut, geschieht in Liebe. Das heißt dann ganz konkret, dass es nicht darum geht, dass wir uns emotional zwingen müssen, ein bisschen nett und lieb zu sein, damit der andere, unser Nachbar, unser Kollege, unser Freund, unsere Freundin uns lieb und nett empfinden, weil das würde nur zu Stress, das würde auch zu Überforderung und zu Verkrampfung führen, oder? Wenn wir da krampfhaft versuchen, lieb und nett zu sein zu anderen. Wir würden es auch gar nicht schaffen. Als erstes, zuerst dürfen wir diese Liebe Gottes selber in Anspruch nehmen, in uns aufnehmen. Und das immer wieder neu, jeden Tag. Eben wie so eine Brunnenschale, wo das Wasser immer wieder nachfließt und dann schlussendlich überfließt. Wie durch einen Kanal dürfen wir diese Liebe Gottes an unseren Nächsten weitergeben. Und diese Gottes möchte mehr und mehr durch unser Leben fließen, in uns hinein und dann zu anderen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich meine und ich glaube, dass unsere Umgebung, dass das Markgräflerland, dass die Welt diese göttliche Liebe mehr und mehr braucht. Und diese Jahreslosung möchte uns daran erinnern, möchte uns helfen, mehr und mehr zu verstehen, was diese Liebe bedeutet und wie sie umgesetzt werden kann. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Mit der letzten Folie bitte nochmal zeigen, den Jahreslosungstext. Diese Jahreslosung von 2024 möchte auch uns heute Morgen in diesem neuen Jahr ermutigen und ermahnen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt, ich darf persönlich als erstes Gottes Liebe empfangen, darf mich beschenken lassen von ihr und dadurch ist mir die Möglichkeit gegeben, diese Liebe auch anderen weiterzugeben. Diese Liebe soll die Grundlage unseres Handelns und Tuns sein. Und wenn wir alles in Liebe tun, dann verbinden wir uns mit dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus Gestalt gewinnt. Und an ihm können wir uns auch orientieren, in unserem Denken und Handeln. Und dann können wir es genauso tun, wie er es getan hat. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Jahr 2024 diese Liebe Gottes wieder neu als Kraftquelle entdecken können für unser eigenes Leben. Und ich wünsche uns, dass Gott uns die nötige Stärke gibt, auch bei allen Schwierigkeiten, die vielleicht anstehen, bei allen Belastungen, dass er uns immer wieder seine Kraft und seinen Mut gibt und auch gute Menschen an die Seite stellt, die uns durch diese Zeiten durchtragen. Und helfe uns Gott, dass wir das, was wir tun, in Liebe geschehen lassen. Amen. Damit ihr diese Jahreslosung nicht vergesst, habe ich für jeden von euch so einen kleinen Taschenkalender mitgebracht. Da ist hinten das Jahr 24 abgedruckt und vorne steht nochmal diese Jahreslosung drauf. Die könnt ihr euch dann in euer Portemonnaie stecken oder an euren Kühlschrank, an eure Pinnwand heften. Und immer wieder, wenn ihr dran schaut, dieses Herz seht, dann denkt an diese Liebe Gottes, die Agape, die Gott zu uns hat und die wir weitergeben dürfen. Ich möchte